dem Podcast, der hinter die Influencer-Kanäle schaut. Heute zu Gast habe ich den Alexander, auch Alex genannt. Ich stelle euch den Alex vielleicht kurz vor. Alexander ist 30 Jahre alt und aktuell wohnhaft in München. Auf seinem Instagram-Kanal FreeAthlete hat er gerade fast 63.000 Follower und unterhält seine Community mit der Thematik gesundes Essen. Vor 5 Jahren ist er mit seinem Kanal gestartet. Richtig aktiv ist er jedoch erst seit circa 2,5 Jahren. Grund war die Gründung seines Startups Feaster. Ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, ansonsten kannst du mich auch korrigieren, das sich rund um das Thema Ernährung dreht. Den Link machen wir euch natürlich später in die Shownote, aber ich denke, wir werden da später noch genau drauf eingehen. Sein Startup ist aktuell auch sein Hauptberuf, da er hier zum einen Gründer ist und dort vor allem auch das Marketing und die Kommunikation leitet. In seiner Freizeit beschäftigt er sich natürlich sehr viel mit dem Thema Kochen, doch er ist auch nebenher ein leidenschaftlicher Fotograf und geht gerne ins Gym. Sein Lebensmotto: Lerne aus deinen Fehlern. Herzlich willkommen im Channelbus Podcast, Alex.
Hi, freut mich.
Servus.
Freut
mich auch. Ja, vielleicht fangen wir gleich mal an, direkt mit deinem Startup, wenn wir das schon angesprochen haben. Vielleicht kannst du mal erklären, um was es da geht, wie du auch da drauf gekommen bist und ja, dass die Community hier mal einen Einblick kriegt und du hier richtig schön Werbung dafür machen kannst.
Sehr gut. Also Feaster, du hast es eigentlich schon richtig ausgesprochen, ist eine App, die wir zusammen, also die ich zusammen mit Freunden gegründet habe. Im Endeffekt war es so, dass wir zu viert eigentlich immer das Problem hatten, dass wir keine richtige Lösung gefunden haben, wie man sich richtig gesund über eine App ernährt. Also wir haben alles Mögliche gefunden und alles, was so halbwegs praktikabel ist, aber nichts, was uns wirklich der Kalorien-Tracker, wo man dann eingeben kann, okay, das habe ich heute über den Tag gegessen, so viel habe ich noch übrig, da muss ich mir mal Gedanken machen, was kann ich noch essen, wie viel Kohlenhydrate, wie viel Eiweiß, wie viel Fett, solche Geschichten oder so statische Pläne, wo Leute in eine bestimmte Schublade reingeworfen werden und wir haben halt versucht, eine Lösung zu finden, die ganzheitlich ist, die auch den Hintergedanken hat, das gesunde Essen. Und genau, dann haben wir halt gestartet vor, lass mich lügen, 2,5 Jahren mit einer Idee, haben angefangen, die App zu entwickeln, haben im Laufe der Zeit relativ viele Sachen gelernt, sind vor einem, jetzt muss circa ungefähr ein Jahr her sein, sind wir live gegangen mit der iOS-Version und sind mittlerweile wirklich so weit, dass wir, jetzt haben wir mittlerweile 100.000 registrierte Nutzer ungefähr. Also es geht langsam, aber sicher wäre auch. Also wir sind sehr, sehr happy damit.
Okay. Und wer ist so euer typischer Zielkunde oder eure Zielgruppe? Auf wen wollt ihr losgehen?
Also im Endeffekt kann die App natürlich jeder nutzen, aber wirklich die Zielgruppe sind jetzt nicht die Hardcore-Sportler, die 7-mal in der Woche ins Gym gehen, die sich komplett nach einem ganz bestimmten Plan ernähren müssen. So, ich möchte meine 2-3 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht haben, sondern es ist der Normalo, der sagt zum Beispiel, ja, ich habe jetzt ein paar Kilo zu viel drauf, ich möchte abnehmen und möchte das, die mir Zeit spart und die auch noch lecker ist und wo ich dann auch am Ende des Tages zum Beispiel satt werde. Und genau, auch das Thema Zeitsparen ist bei uns so ein ganz, ganz wichtiges Ding. Also wir haben zum Beispiel Rewe mit angebunden, das heißt, du kannst deine Einkäufe dann direkt bei Rewe bestellen, falls du mal keine Zeit hast,
Einkäufe dann auch noch mit. Okay, okay. Ab und zu ist die Verbindung ein bisschen schlechter. Hast du vielleicht irgendwie ein LAN-Kabel oder sowas, das du einstecken kannst? Oder ist es da drin?
Nee, habe ich jetzt nicht da.
Ansonsten, es passt. Also wenn irgendwo mal Sätze sind, wo man gar nicht versteht, dann wiederholen wir die einfach nochmal. Genau. Das hat jetzt schon gepasst. Es hat nur ab und zu mal gehakt.
Okay.
Ja, vielleicht gehen wir, bevor wir auf die Thematik Influencer-Marketing eingehen und auch die Erfahrungen, die du jetzt mit deinem Instagram-Kanal gemacht hast, vielleicht gehen wir erstmal darauf ein, ja, wie war denn der Alex so als Schüler, als kleines Kind? Hast du schon immer so irgendwie ja, den Drang gehabt, was zu machen? Oder wann kam so der Punkt, wo du gesagt hast, hey, ich habe hier zum einen Bock, ein Startup mir aufzubauen oder auch raus ein bisschen aus dem Hamsterrad, nicht so den typischen Weg zu gehen? Oder vielleicht auch, wo du gesagt hast, okay, hey, ich starte jetzt hier so einen Social-Media-Kanal.
Nee, also als wenn wir jetzt von der Grundschule ausgehen, war ich immer so relativ introvertiert, glaube ich. Im Gymnasium hat sich dann so ein bisschen gelegt, da bin ich ein bisschen offener geworden. Aber so dieser Entrepreneur-Gedanke war am Anfang gar nicht da. Also ich habe zwar mit, ich glaube, 12 meinen ersten Job gehabt und das hat sich dann durchgezogen bis jetzt eigentlich. Also ich habe immer gearbeitet. Aber so dieses Startup-Gefühl ist erst während dem Studium gekommen. Also ich habe eigentlich Lehramt studiert, habe aber dann gemerkt, das ist nichts für mich. Und ein paar Freunde von mir haben dann ein anderes Startup gegründet und haben jemanden gesucht, der irgendwie ein bisschen mithilft. Ich habe zu der Zeit in der Gastronomie gearbeitet, habe gesagt, ja, so ein bisschen neue Erfahrungen sammeln in einem anderen Gebiet macht bestimmt Sinn. Und bin da dann reingekommen und habe gemerkt, dass dieses ganze Thema Verantwortung übernehmen, sich in bestimmte Gebiete einarbeiten und was zu finden, was einem wirklich Spaß macht, dass das dann wirklich meins ist. Und nachdem ich dann ungefähr 2 bis 3 Jahre bei denen gearbeitet habe, haben wir dann entschieden, ich entschieden und eben auch ein paar Freunde, die auch im Startup gearbeitet haben, dass sie sagen, hey, wir machen was Eigenes, weil wir noch in dem Alter sind, wo wir sagen, hey, wir haben jetzt nicht die große Verantwortung für wen, wir haben keine Kinder, wir haben keine große Familie, für die wir sorgen müssen und da macht es halt da noch Sinn, gerade dann auszuprobieren und zu schauen, hat meine Idee Erfolg oder, es ist ja auch nicht schlimm, wenn eine Idee keinen Erfolg hat, also man lernt ja daraus, also das ist ja immer das Wichtigste, aus den Sachen, die man tut, zu lernen.
Genau, und wer nichts riskiert, der kann auch nicht wissen, ob es erfolgreich
wird. Genau so ist es.
Ich sage auch immer, nur aus den Niederlagen wird man stärker. Aber wie lang hat es dann ungefähr gedauert, bis ihr das Startup dann aufgebaut hattet? Also bis du wirklich gesagt hast, okay, jetzt gehen wir live, jetzt gehen wir raus. Also von der Grundidee bis zum Go Live.
Also von der Grundidee würde ich sagen, bis wir live gegangen sind, circa 1,5 Jahre. Also doch so lang, weil wir haben uns zwar am Anfang, das ist immer das Ding, am Anfang hat man eine Idee und man geht mit dem Gedanken rein, es müsste eigentlich relativ einfach umzusetzen sein. Aber im Laufe der Zeit stößt du halt auch immer mehr Sachen, die schwer sind und wo du eine Lösung finden musst. Und uns war es halt wichtig, dass wir sagen, wir finden keine Halbwegslösung, weil so kommst du zu den Produkten, die wir gefunden haben, sondern wir haben gesagt, wir wollen wirklich von Anfang an ein Produkt erschaffen, mit dem die Leute wirklich gut arbeiten können. Das heißt, wir haben in den 1,5 Jahren ein MVP entwickelt, wo wir gesagt haben, der ist solide, er ist zwar nicht das, was wir uns am Ende des Tages vorstellen, aber er ist solide, den bringen wir auf den Markt und anhand vom Feedback vom Nutzer, das wir bekommen, entwickeln wir dann die Features weiter. Und ja, genau so haben wir es dann gemacht. Das heißt, das ganze letzte Jahr ist es stetig vorangegangen.
Ja. Und habt ihr da irgendwie Unterstützung gehabt oder auch finanzielle Unterstützung in Form von Investoren oder irgendwelche Unternehmen, die ihr mit reingenommen habt? Du hast gesagt, in Kooperation mit Rewe. Rewe war es, oder?
Genau, mit Rewe. Also Investoren haben wir momentan keine drin, sind jetzt aber mittlerweile in der Phase, wo wir sagen, hey, wir sind dem Ganzen auch offen. Wir haben jetzt
falls Investoren hier zuhören, ihr könnt euch gerne beim Alex melden.
Immer gerne. Wir haben jetzt ein Proof of Concept, wo wir sagen, okay, wir wissen, das ist nichts, also wir haben uns nicht getäuscht innerhalb von einem Jahr, beziehungsweise wir haben einen Silent Launch gemacht, das heißt, wir haben es keinem gesagt, wir haben es einfach mal in den App Store gestellt und erst im Januar angefangen, wirklich so ein bisschen Marketing zu machen, ein bisschen rauszugehen. Das heißt, seit Januar bis jetzt haben wir die 100.000 registrierten User im Prinzip akquiriert und es gibt uns halt schon so ein bisschen Proof of Concept, dass wir sagen können, viele User schreiben uns, hey, wir haben Essen. Wenn man die Rezensionen auf iTunes liest zum Beispiel, dann sieht man, dass so viele Leute happy sind.
Wiederholen, was die User sagen. Das war kurz weg.
Genau, also die Rezensionen auf iTunes geben einem halt schon recht und es macht wirklich Spaß zu lesen, wenn ein Nutzer schreibt, hey, dank euch habe ich kochen gelernt oder dank euch habe ich jetzt meine ersten 5, 6 Kilo abgenommen und das macht halt schon Spaß. Genau.
Ist die App kostenlos oder kostet die was?
Die App ist in der Basisversion kostenlos, das heißt, man kann wirklich sein Ziel, das man hat, zum Beispiel abnehmen oder zunehmen, einfach erreichen. Wenn man jetzt auch ein paar Zusatzfeatures möchte, dann wie zum Beispiel, dass man bekommt einen Ernährungsplan natürlich und mit Frühstück, Mittag, Abendessen. Wenn man jetzt aber zum Beispiel zum Frühstück eine Alternative möchte, das ist in der Premium-Version mit drin. Oder wenn man für andere Personen mitkochen möchte. Also es gibt ein paar Features, die dazu sind, aber sie sind nicht notwendig.
Okay. Und habt ihr das selber auch jetzt, wie habt ihr die 100.000 erreicht? Habt ihr selber auch das Marketing-Tool oder in Form Influencer-Marketing genutzt? Also seid ihr irgendwie auch über Kanäle gegangen, die sich mit gesundem Essen oder damit beschäftigen, damit ihr die Zielgruppe erreicht? Oder was habt ihr
gemacht? Also natürlich habe ich auf meinem eigenen Kanal ein bisschen Werbung gemacht, was ja verständlich. Jetzt auch um die 26.000 Follower müssen es sein. Da machen wir natürlich Werbung. Über ein paar Influencer haben wir auch Werbung gemacht. Wir sind jetzt aber noch nicht so extrem reingegangen, da wir jetzt auch noch nicht die extremen finanziellen Mittel haben, das zu machen. Wir haben ein bisschen auf Facebook rumprobiert mit Facebook-Marketing, waren in ein paar Zeitschriften, hatten einen sehr coolen RTL-Beitrag. Also wir sind auf RTL, im Mittagsmagazin sind wir gelaufen. Da hatte einer der Reporter hatte unsere App getestet und ein sehr positives Feedback dagelassen. Und was halt auch sehr cool war, also Apple scheint unsere App sehr zu mögen. Das heißt, wir waren auch des Öfteren schon im App Store gefeatured, als unter anderem in der Gesundheitskategorie oder mal als App des Tages, solche Geschichten. Also okay, cool. Von allen Seiten so ein bisschen.
Okay, super. Gut, gehen wir mal zu deinem Kanal. Wie kamst du damals auf die Idee, einen Kanal zu starten? Und du hast ja jetzt auch schon fast 63.000 Follower sind. Vielleicht kannst du da ein bisschen mal erzählen, so wie die Anfangszeiten waren, warum du überhaupt gesagt hast, hey, ich mache jetzt da so einen Instagram-Kanal oder hast du es vielleicht von anderen mitbekommen, hast gedacht, da kann man vielleicht ein Business draus machen oder ja.
Ganz am Anfang war es, ich habe mir Instagram runtergeladen, also ich glaube, als sie sogar ganz frisch im App Store war, also vor Ewigkeiten mal, und habe gar nicht gecheckt, wie sie funktioniert. Und als ich dann, wie gesagt, bei dem anderen Startup angefangen hatte, habe ich dann auch den Social-Media-Bereich irgendwann geleitet und eben auch die Social-Media-Kanäle als Facebook, Instagram und mich dann mit Instagram halt ein bisschen beschäftigt. Und weil ich das ganz gut gemacht habe und das mir Spaß gemacht hat, habe ich gedacht, ja, so ein eigener Kanal wäre doch auch was. Den habe ich dann damals noch, deswegen heiße ich auch übrigens Free Athlete, auf Instagram habe ich noch sehr viel Sport gepostet, also sehr viele Workouts, Trainings, solche Geschichten. Und aber nicht so häufig gepostet, also so ein, zweimal die Woche, dreimal die Woche vielleicht. Und als wir dann aber gemerkt haben, hey, wir haben vor, eine App zu machen, die sich rund um das Thema Ernährung dreht, war für mich klar, also Ernährung war immer so ein Thema, das mich interessiert hat. Und wir haben bei uns im Team eigentlich keinen Fotografen und wir leben ja vom Content eigentlich. Und das heißt, einer von uns musste den Content machen. Und ich habe gesagt, ich probiere es mal aus. Ich hatte davor nie eine Schmierreflex in der Hand und habe dann einfach einmal angefangen, Fotos zu machen. Und im Laufe der Zeit sind die immer besser geworden und irgendwann habe ich mir gedacht, ja, so gut wie sie jetzt sind, könnte ich auch mal anfangen, die auf Instagram zu posten. Ja. Und so ist es dann weitergegangen.
Okay. Und wann hast du dann gemerkt, dass von der Community da auch was zurückkommt? Wie lange hat es ungefähr gedauert? Oder wie ist allgemein heute? Also schreiben dir viele dort oder jetzt gerade per Direct Message oder auch, ich weiß nicht, ob du regelmäßig jetzt Stories machst und ob da vielleicht noch mehr kommt?
Also definitiv. Man merkt schon, also gerade am Anfang war es schon so, man bekommt, die ersten Kommentare, die man bekommt, sind was Schönes. Also die Kommentare, die ich jetzt bekomme, sind immer noch noch was Schönes, aber gerade am Anfang, es ist schön zu sehen, dass die Leute den Content, den man produziert, schön finden oder auch die Inhalte, auch zum Beispiel die Storys, die man macht. Wenn dir jemand schreibt, keine Ahnung, ich habe einen kleinen Hund, den ich öfter in der Story zeige und gab es mal eine Geschichte, dass wir unterwegs waren und keine Ahnung, er irgendwie lustig rumgehüpft ist oder so, und dann kommen halt Kommentare von Usern, die auch sagen, hey, ich habe auch einen Hund und schick mir dann Bilder mit ähnlichen Szenen, solche Sachen sind einfach lustig. Die haben jetzt nichts mit Food zu tun, aber es ist für mich nicht nur ein Kanal, den ich jetzt für unsere App nutze oder so, sondern es ist auch was, wo man Leute kennenlernt. Also wir haben auch öfter mal Treffen gehabt, wo wir alle zusammen waren, also viele Influencer natürlich, die ich kenne, aber auch ganz normale Leute, die jetzt keine 10.000 Follower haben, sondern die Kanäle mit 300, 400 Follower haben. Und das ist vollkommen egal. Also es ist einfach schön zu sehen, dass man sich über eine Plattform, über eine Social-Media-Plattform auch im echten Leben gut verstehen kann.
Ja. Und vor allem jetzt, heute habe ich gesehen, gibt es ja nochmal ein neues Feature. Es war ja erst dieses Instagram-TV, aber jetzt gibt es ja noch diese Anruf-Funktion. Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, wo man ja gleichzeitig, glaube ich, mit bis zu 4 Personen telefonieren kann und dann noch zusätzlich noch in den Verlauf und in den Kanal reingehen kann. Ja, also ist eigentlich relativ cool gemacht. Instagram noch so viel macht oder da jetzt so gute Innovationen kommen.
Ja, ich finde das super. Also viele haben am Anfang darüber geschimpft, als die Stories gekommen sind, haben gesagt, ja, es ist ein Snapchat-Abklatsch und das wird sich nie im Leben durchsetzen. Man sieht es ja. Also ich glaube, von Snapchat haben wir relativ wenig gehört in letzter Zeit. Und Instagram wird halt langsam aber sicher die Plattform, auf der man alles findet. Und da machen sie schon einen richtigen Schritt. Also natürlich, es gibt bestimmte Features, die sie entwickeln, wo sie dann merken, ist nicht das Wahre, die sie dann wieder rausnehmen, aber sie sind auf einem richtigen Weg. Man sieht ja, was sich so getan hat in den letzten ein, zwei Jahren.
Ja gut, ich glaube, es geht immer mehr weg von dieser Bilder-App hin zu, ja, so das, was halt auch gerade so funktioniert, Video, Live-Videos und jetzt so eine Telefonfunktion. Also ich finde, es bleibt spannend, weil ich kriege schon auch mit, gerade wirklich ganz junge Menschen sind schon stark auf Snapchat vertreten, weil sie da einfach sagen, hey, ich kann da die coolen Filter nutzen und vor allem viele auch diese Chat-Funktion nutzen. Gut, Snapchat hat jetzt nicht eine starke Entwicklung wie Instagram, aber die arbeiten ja auch noch an unterschiedlichen Themen. Also ich glaube schon, dass da auch noch was kommt, aber es bleibt spannend. Ja, also, ja. Wenn wir mal so auf die Entwicklung Influencer-Marketing geht, wie siehst du das Ganze so aus deiner Sicht und hast du dementsprechend auch schon Anfragen auf deinem Kanal bekommen oder auch Kooperationen gemacht? Und wenn ja, welche findest du da interessant oder für was bist du überhaupt bereit?
Definitiv. Also ich glaube, meine erste Anfrage das wird jetzt auch knapp 2 Jahre her sein, bekommen. Das war damals ganz nett. Also es hat sich, was ich sagen muss, es hat sich immer mehr davon entwickelt, also die Firmen sehen immer mehr, dass wertschätzen langsam immer mehr die Arbeit, die ein Influencer macht. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Kanal anschaue und sehe, ich mache ein Food-Foto, dann steckt hinter diesem Food-Foto, das steckt nicht nur dahinter, ich kriege jetzt mal 5 Minuten was an, mache ein Foto und lade es hoch, sondern ich habe Equipment, das ich kaufen muss. Ich habe meine Spiegelreflexkamera, die was kostet. Ich habe das ganze Food-Equipment. Ich habe die Lebensmittel, die ich kaufen muss. Ich habe meine Blitze zu Hause, mit denen ich arbeite. Ich muss Arbeitszeit reinstellen. Ich muss nachbearbeiten. Und am Schluss kriegst du noch Werbung, die an 63.000 Menschen rausgeht. Und am Anfang so, ja, ich schicke dir mal 2 Schachtel Müsli und dann machst du mal Werbung für mich bitte, sei froh, dass ich dir was schicke. Und mittlerweile lernen die Firmen, dass die meisten Influencer, gerade im Food-Bereich, Arbeit machen, die im Prinzip nichts anderes ist, als Arbeit, die auch ein Food-Fotograf macht. Natürlich in gewissen Abstufungen, Es gibt sehr professionelle Food-Instagrammer, es gibt natürlich auch ein paar, die es nur mit dem Handy machen, aber hinter allem steckt Arbeit und die muss halt honoriert werden. Und mittlerweile fangen es die Firmen an zu lernen, aber es gibt schon noch viele, die, die davon ausgehen, dass es halt super schnell geht und dass man kein Geld zahlen sollte.
Ja, ja. Ja, oder voll viele Firmen, das Lernen sehen wir ja auch immer wieder. Also ich bin ja auch bei vielen Firmen beratend tätig, oder wir machen ja, letztendlich bin ich ja in dem Bereich schon seit 2010, wo alles mit Bloggern begonnen hat. Aber man merkt allgemein, wie vor allem hier in der Dachregion viele halt hinter der Digitalisierung auch hinterher sind, ja, und erst jetzt so langsam in diese Bereiche reinschnuppern und dann natürlich welche, die sich da noch gar nicht auskennen, dann so halt sagen, ja, soll doch zufrieden sein, wenn sie da Produkte umsonst bekommen, sehen aber wirklich nicht diese Arbeit dahinter und gleichzeitig diese Werbung. Also es ist ja wirklich in allen Bereichen so. Es ist selbst auch, wenn du ein Fashion-Mädel buchst, ja. Natürlich gibt es auch gut, schlechte und gute, ja. Und es ist in allen Bereichen. Letztendlich muss man aber trotzdem auch immer sehen, ja. Man bucht ja hier zu dem Preis, den man zahlt, ja gleichzeitig das Model dazu, Visagist, Haare, Make-up,
Kamera,
danach Nachbearbeitung und dann noch die Reichweite, ja. Und wenn du halt natürlich dann einen YouTube-Kanal oder sowas hast, da ist es noch extremer, ja, da kommt das ganze Schneiden noch mit dazu und so weiter, und das unterschätzen echt viele, ja, aber ich bin davon überzeugt, das wird sich auf jeden Fall noch viele Jahre durchsetzen, weil ich sehe so ein bisschen wie die Entwicklung der Printbranche, und sage ich immer wieder, da entstehen halt neue Kanäle und man muss halt für sich als Firma selber schauen, welche sind geeignet, ja.
Definitiv. Und natürlich gibt es auch, man muss von der anderen Seite aber auch gucken, dass es schon einige Influencer gibt, die auch schwarze Schafe sind. Also die Firmen lernen aber trotzdem mittlerweile auch zu scannen, welcher Influencer ist jetzt wirklich einer, der sich seine Community richtig aufgebaut hat, und wer kauft sich Likes, wer kauft sich Kommentare, wer kauft sich Follower. Da gibt es auch sehr viele, wo ich sagen muss, wenn du schon lange in dem Bereich unterwegs bist, dann siehst du das. Wenn du jetzt aber eine Firma bist, wo du gesagt hast, die jetzt gerade anfängt, sich in dem Bereich zu informieren, die zahlen dann halt teilweise oft sehr viel Lehrgeld dafür und buchen halt eine Reichweite, die eigentlich gar nicht da ist.
Ja, ja. Ja, oder diese Kanäle sind nicht richtig analysiert. Also sagen wir auch immer wieder in den Gesprächen, man muss schon auch die Community anschauen, ja. Beschäftigen die sich in den Kommentaren mit dem Inhalt oben, oder sind es irgendwelche maschinell erstellten Kommentare, oder es gab ja schon alles. Es gab ja auch schon interne Facebook-Gruppen, wo Influencer sich gegenseitig pushen und dann kommentieren immer so. Aber das gab es auch schon damals, wo alles mit Blog-Marketing begonnen hat. Gab es Produkttester-Blogs, und es waren immer die gleichen anderen Hausfrauen, die dann unter den Blogs kommentiert haben, weil sie gewusst haben, hey, die Firmen stehen darauf, wenn Interaktionen entstehen, dann zeigt es, dass die Kampagne oder das Thema angekommen ist. Aber irgendwann siehst du halt, wenn du die Erfahrung hast, hey, das sind immer die gleichen, die da kommentieren. Ja, und so wie du sagst, das muss man halt, ja, das kriegt man letztendlich nur mit der Erfahrung raus. Klar gibt es heute auch ein paar Tools, aber die ersetzen nie diese, sag ich mal, manuell und händische Analyse.
Genau, und was auch der Fall ist, also die Firmen lernen natürlich mit, aber was ich zum Beispiel auch noch sehr oft mitbekommen ist, dass Firmen einfach davon ausgehen, okay, das ist ein großer Influencer, dem biete ich jetzt einfach, der überhaupt nicht zu mir passt eigentlich, aber ich buche ihn trotzdem für mich. Eine Freundin hat letztens eine Anfrage von einer größeren Firma bekommen, und die wollten eine Rezeptentwicklung haben, und sie postet auf ihrem Kanal eigentlich nur sich. Also ist im Prinzip eine Fashion-Bloggerin. Und haben ihr hunderte von Euros geboten, dass sie ein Rezept entwickelt und Rezeptfotos macht, wenn es viel einfacher gewesen wäre und günstiger, weil es ist ein richtig großer. Also sagt, hey, ich nehme doch lieber jemanden mit 50.000, 60.000 aus dem Food-Bereich, zahle dem vielleicht sogar ein bisschen weniger und kriege aber einen viel besseren Content. Ja. Und ja, das ist halt auch was viele Firmen einfach noch lernen müssen.
Ja, klar, das ist so. Deswegen haben wir auch den Podcast gestartet, weil ich einfach auch in diesem Bereich aufklären möchte, weil wir auch nicht immer, klar, die werden wir auch interviewen, die ganz großen Kanäle, aber wir wollen halt einfach da breit durchgehen, Und vor allem halt auch mal zeigen, dass Influencer-Marketing halt nicht nur ein paar große Fashion-Mädels auf Instagram sind und ein paar verrückte YouTuber und gerade die großen Kanäle oder dann andere sagen wieder, ja, nur die Mikro-Influencer sind so super gut. Ich sage immer, man muss alle dementsprechend analysieren. Es gibt gute große, es gibt schlechte große, es gibt gute kleine, schlechte kleine und das kann man nicht so über einen Kamm scheren, ja, und auch jeder Bereich, auch jetzt gerade der Food-Bereich, ja, es gibt ja so viele Food-Kanäle und auch die ticken alle unterschiedlich. Ja. Es gibt auch heute noch Food-Blogger, wenn du mit denen zu einer Anfrage kommst, die wollen halt partout ja, nicht so Geld haben oder sonst was. Bei uns laufen die unter so Leidenschaftsbloggern, ja. Und die machen das halt einfach, weil es ihr Hobby ist. Ja. Bei denen ist wirklich so, ja, die schreiben halt gerne, nehmen dann gerne Produkte, ja. Aber die wollen jetzt nicht unbedingt dafür Geld, ja. Die gibt es auch teilweise im Technikbereich. Und dann gibt es wieder andere, die sagen, natürlich will ich Geld, ja, weil das habe ich mir lang aufgebaut. Und deswegen ist es halt auch, finde ich, nicht immer so leicht und kann man nicht auch so, ja, selbst ein Bereich wie Food so über den Kamm scheren, ja.
Ja, ja, es ist allgemein immer so, es ist gar nicht so wichtig, wie groß der Influencer ist. Natürlich, wenn du jetzt einen Influencer findest, der 1 Million Follower hat, der genau in deine Zielgruppe reinpasst und Werbung für dich macht, Jackpot. Ja. Aber ich habe lieber einen Influencer mit 10.000 Followern, der genau meine Zielgruppe erreicht, als einen mit 100.000, der überhaupt nicht meine Zielgruppe erreicht. Was bringt mir ein Influencer, der super viele Kinder als Follower hat, die 11, 12 Jahre alt sind, aber nichts mit dem anfangen können, was wir machen? Und das ist, was viele nicht sehen. Viele sagen, oh, ich will nur die Großen haben. Ich will nur die Großen haben. Und am Ende des Tages hast du nichts davon. Ja. So, du musst immer erst analysieren, was ist deine Zielgruppe, wer passt zu mir, erstmal ausprobieren und dann vielleicht ein bisschen größer machen. Nicht gleich zu den Großen gehen. Erstmal schauen, was funktioniert und dann nach außen.
Ja. Ja, dann kannst du ja jetzt Werbung für dich machen. Was macht denn dein Kanal aus oder auch deine Community, weil ich glaube, du kennst ja ein bisschen deine Community, vielleicht kriegst du ja auch von den Rückmeldungen, vielleicht kannst du da ein bisschen was erzählen, wie die sich vielleicht auseinandersetzt, wenn du sie kennst ja, was auch so das Positive, sagen wir mal, an deinem Kanal ist.
Also bei mir auf dem Kanal ist ja hauptsächlich Food, natürlich sind so ein paar Bilder von mir auch mit drin, also ist so eine Mischung aus viel Food und ein bisschen ich. Hauptsächlich, also ich glaube, wir folgen wirklich sogar hauptsächlich unsere Zielgruppe, die wir selber in der Dienst-App haben, nämlich weiblich, im Alter zwischen, ich sage jetzt mal so 20 und 35, interessiert am Essen, am Kochen und ich muss sagen, ich bin echt happy mit meiner Community, weil bei mir auf dem Kanal gibt es so gut wie nie, also ich sehe es bei vielen anders, es gibt viel Schreck unter vielen Kanälen und bei mir kommt das halt so gut wie gar nicht vor. Ich hatte noch nie in meinem Leben einen Shitstorm auf meinem Kanal und bin super froh drum, ich möchte es auch nicht ändern, also bitte nicht auf meinen Kanal kommen und irgendwas unterschreiben. Ja, wie gesagt, bei mir ist halt das Thema Food. Mein Kanal selber ist vegan. Unsere App ist jetzt nicht vegan, aber ich selber bin Veganer. Und im Prinzip ist bei mir auf dem Kanal einfach die Message, dass alle sich gut verstehen sollten, dass egal wer drauf ist, auch wenn es jemand ist, also ich mache keinen Unterschied, ob bei mir auf dem Kanal ein Veganer irgendwas kommentiert, jemand, der Fleisch ist, jemand, der vegetarisch ist. Mir ist einfach nur wichtig, dass die Leute sich gut verstehen und dass auch wenn man nicht der gleichen Meinung ist, dass ein nötiger Respekt auf dem Kanal herrscht. Also, dass man Meinungen respektiert und aber auch Sachen ausprobiert. Also, ich habe schon so oft Nachrichten bekommen, dass Leute mir geschrieben haben, hey, finde ich cool, was du machst. Die versuchen, also die mit der Moralkeule kommen, die sagen, du bist ein schlechter Mensch, sondern ich finde es cool, dass du zum Beispiel auch vegane Rezepte postest, die ich dann gerne mal ausprobiere und seitdem ich auf deinem Kanal bin, esse ich viel weniger Fleisch. So, das finde ich schon cool. Es muss nicht jeder Veganer werden, so, solange irgendwie mal ein bisschen was ausprobiert und was für sich mitnimmt, sehr cool, finde ich super. Okay.
Also bist du nicht der es gibt ja auch manche so, ja, wie sollen wir das jetzt ausdrücken, so, ja, mache ich mir vielleicht keine Freunde, aber so, gibt es ja in allen Bereichen so Extremleute, also ich persönlich mag die nicht. Es kann ja einer Vegetarier sein, der andere Veganer, der andere ist Fleisch oder sonst, aber ich sage immer so, ja, macht doch euer Ding, aber versucht doch jetzt nicht, die anderen so zu erziehen. Ja? Und so wie ich das jetzt raushöre, klar postest du Themen zu Veganer, aber wie du gesagt hast, du sagst jetzt nicht zu dem Fleischesser, hey, das ist total schlecht, was du machst und lass das weg und schau mal hier und dort.
Weil es ist nicht, es ist nicht meine Aufgabe, jemanden zu richten, der sowas macht oder zu sagen, du bist ein schlechter Mensch, weil ich bin jetzt seit, also ich glaube, dass vegan sein was Gutes ist, dass es viele Vorteile hat, aber ich habe auch 28 Jahre meines Lebens Fleisch gegessen. Wie soll ich jemanden blöd anmachen oder sagen, er ist ein schlechter Mensch, weil er kein Veganer ist? Weil ich war auch kein Veganer und ich hätte auch nicht gewollt, dass man mich blöd anmacht. Und ich bin es auch nicht geworden, weil man mir gesagt hat, du bist ein schlechter Mensch. Also ich glaube, es bringt nie was, jemanden in die Enge zu treiben, sondern vielmehr hilft es, jemandem die Hand zu reichen und zu sagen, hey, probier doch mal was aus und schau, ob es dir gefällt. Wenn es dir nicht gefällt, cool, dann mach weiter, wie du denkst. Aber probier es einfach mal aus. Das ist so, das, was ich eigentlich hier mitbringen will.
Okay. Hast du schon mal solche gesundes Essen-Challenge gemacht, wie manche das machen, dass man sagt, hey, komm Community, zieht mal mit mir durch, 2 oder 4 Wochen wirklich nur vegan sich mal zu ernähren, schaut dann auch wirklich und berichtet mir wöchentlich, hey, was verändert sich das, oder wäre das jetzt sogar eine Idee für dich?
Das wäre vielleicht sogar eine Idee, was ich gemacht habe, war ist jetzt schon eine Weile her, dass ich mal so der Community gesagt habe, hey, wie schaut's aus? Ich hab Bock irgendwie mal wieder ein bisschen abzunehmen, weil ich über über den Winter ein bisschen zugenommen hatte und habe gesagt, wer hat Bock mitzumachen? Dann haben wir alle in so einer kleinen Gruppe die App ein bisschen benutzt, haben uns da ausgetauscht und das war ganz cool, aber natürlich auch eine coole Idee, mal zu sagen, hey, wie schaut's aus, wer hat Bock, mal 30 Tage vegan durchzuziehen
Ja, also ist echt, würde ich dir mal raten, weil ich hatte neulich auch Karl S. Im Podcast-Interview, kennst ja vielleicht auch, der ist ja auch Veganer und macht aber auch nebenher und sehr viel Kraftsport, ja. Und da finde ich das ja umso faszinierender, weil viele denken ja auch immer, man hat dann so keine Power, wenn man sich vielleicht so gesund ernährt oder sowas. Und er macht jetzt gerade auch so eine Challenge mit seiner Community, einfach, hey, so 4 Wochen mal durchziehen. Und ich habe das auch schon bei vielen anderen Influencer gesehen. Es gibt zum Beispiel auch die Sladjana Klavas, die das heute immer noch macht, die Sladdy, so mit Hashtag Trink with Sladdy, wo sie dann sagt, hey, trink jeden Tag so und so viel Liter. Und das ist halt dann schon auch interessant, wenn man so sieht, wie die Community auf einmal mitmacht. Also auch bei ihr postet sie dann voll oft in den Stories, guck mal, wie viele jetzt wieder mitgemacht haben und bleibt dran. Und aber dann auch die positiven Effekte, ja, dass dann halt auch andere sagen, so hey, würdest du mich nicht jeden Tag so ermutigen, wäre ich gar nicht dran geblieben. Jetzt habe ich es mir so angewöhnt und mir geht es schon viel besser und sowas. Also ist schon, und das sind ja auch so Vorteile von so Kanälen, man kann da schon viel machen, ja.
Definitiv, definitiv. Also danke für den Tipp. Ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren in
den nächsten Monaten. Nee, ist echt gut. Und vor allem, du kannst ja nebenher auch noch auf euer Startup, auf eure App dann hinweisen. Also klar. Ja, macht ja der Karl genauso, er verbindet ja dann auch seine Programme damit, aber das ist ja nur positiv und vorteilhaft. Deswegen.
Aber natürlich immer schön mit Werbung machen.
Ja, das ist ja gerade ganz extrem. Aktuell ist ja dieses Urteil, wo ich natürlich extrem schwachsinnig finde, weil ich war jetzt auch zu einem Vortrag von unserem Kunden eingeladen, das war halt 2 Tage in so einem Hotel, ja, und da habe ich auch das Hotel verlinkt. Und jetzt muss ich da halt Anzeige darunter machen. Also es ist total schwachsinnig, dass man jetzt für alles...
Man weiß nicht mehr, was soll ich markieren. Es ist jetzt, wenn ich eine bezahlte Kooperation habe oder kriege ich ein Produkt geschickt, dann natürlich markiere ich es als Werbung. Aber wenn ich jetzt auf einem normalen Bild ein Shirt dann habe, das ich gekauft habe, auf dem jetzt ein Brandname draufsteht, muss ich das jetzt als Werbung markieren. anscheinend wurden Leute das Ding schon abgemacht. Ich kann es nicht zu 100% sagen, ich habe es nicht gesehen.
Es gibt ja gerade dieses Streiturteil, wo die Vreni Foster so extrem dagegen vorgeht. Ich denke auch, auf lange Sicht wird sie das auch gewinnen. Ich finde auch gut, dass sie da so dran zieht, weil das ist ein Unding. Also das ist ein Unding, sowas zu machen. Ich habe eh schon immer gesagt, auch die ganze Diskussion, wir vertreten schon immer seit 2010 das Thema, hey, Kennzeichnungspflicht und damals auch bei Bloggern, dass man No-Follow-Links macht und solche Geschichten, ja. Aber letztendlich ist es ja durch die Agenturen oder teilweise sogar viel stärker durch die ganzen Brands entstanden, weil die ja immer gesagt haben, hey, wenn es gekennzeichnet wird, dann ist ja, dann denken die, du wurdest dafür bezahlt und dann hat es nicht so eine große Wirkung. Also letztendlich sind nicht die Influencer schuld, sondern es kam von den Firmen. Und auf der anderen Seite finde ich es einfach zu übertrieben im Influencer-Marketing-Bereich. Ich hatte es in der letzten Podcast-Folge auch gesagt, man müsste dann draußen alles kennzeichnen. Ja, da müsste man sagen, Achtung, du läufst jetzt an der Werbung vorbei, wenn du am großen Plakat vorbeiläufst. Man müsste ja Sportler, die dementsprechende gesponserte Kleidung oder Fashion-Sachen anhaben, ja, müsste man sagen, hey, in Zusammenarbeit mit XY. Weil das, was jetzt gerade im Influencer-Bereich ist, es geht mir einfach zu weit. Ja. Also das ist ja,
es gibt auch keine festen Regeln. Also wenn du jetzt ein festes Regelwerk in der Hand hättest, wo drin steht, so und so und so gehört sich, dann wäre es ja cool. Ja. Aber es gibt keine Regeln. Wenn ich jetzt zu viel kennzeichne, was passiert dann? Werde ich dann von der Firma, kriege ich dann Abmahnungen, weil ich Werbung drunter geschrieben habe, obwohl sie mir nichts gegeben hat und gekauft nicht. Das ist schwer.
Aber
es gibt sehr viele Influencer, die sich Gedanken machen darüber und ich habe auch schon die ersten gehört, die gesagt haben, ich habe gar keinen Bock mehr. Ich habe echt keinen Bock mehr zu posten. Die gehen gerade wirklich teilweise ihren kompletten Feed hoch, 4-5 Jahre hinter und schauen, okay, wo habe ich ein Shirt an, wo irgendwas draufsteht, Werbung. So, und markieren halt alles da. Die sitzen tagelang da und markieren alles mit Werbung, was jemals Werbung sein könnte.
Ja, okay, aber das finde ich, glaube ich, auch übertrieben, weil ja, es wurde da jetzt was gesprochen, aber dass jetzt ein Anwalt kommt oder die, wo das machen, also das ist ja auch lächerlich, wenn man dann sagt, hey, vor 3 Jahren hast du da was gekennzeichnet, ja. Also ich glaube, man kann nicht so weit zurückgehen, wenn noch gar nicht die Gesetze gesprochen worden sind und dann sagen, ja, das und das, ja.
Ich sage jetzt auch nicht, dass es sinnvoll ist. Ich habe es jetzt auch nicht gemacht. Aber
jetzt anfangen und ja. Aber es ist lächerlich.
Wir werden sehen, wo es hinführt. Ich hoffe, dass es dahin führt, dass es irgendwann mal richtige Regeln gibt, nach denen man sich richten kann, wo man dann wirklich dann sagen kann, okay, du hast dich dran gehalten, alles cool, du hast dich nicht dran gehalten und dann ist es aber auch sinnvoll, die Person abzumachen.
Natürlich. Das unterstütze ich auch schon mehr. Ich verstehe halt nur nicht, und das ist so irgendwie typisch hier in Deutschland, dass man nicht einfach mal sagen kann, so muss es jetzt sein, so gilt es für alle und fertig. Das ist ja auch jetzt alles wischiwaschi, ja, und es ist nicht schwierig, das einfach klar zu kennzeichnen, daran müssen sich alle halten. Aber wie gesagt, ich kenne die Diskussion seit 2010 und seit 2010 wird darüber schon immer diskutiert, müssen Blogbeiträge gekennzeichnet sein, ist Sponsored Post richtig oder in Zusammenarbeit mit oder Anzeige und so weiter. Und seitdem wird einfach nichts richtig gesprochen. Jetzt ist das ganze Thema seit 2016 so ein Hype, dieses Influencer-Marketing-Thema. Und heute haben wir Mitte 2018. Und da haben wir immer noch keine klare Aussage, ja. Und jeder Anwalt, ich spreche auch immer mit dem Carsten Ulbricht hier in Stuttgart, ist ja auch mit dem Schwenke einer der besten Social Media Anwälte in diesem Bereich. Die sagen ja beide auch immer, ja, das ist halt Schwammbereich, ja, und es ist nicht klar und letztendlich ist dann nachher wieder Auslegung des Richters. Ja,
ja, und das ist ja auch das Problem, glaube ich, dass es sein, der betagt ist, der dann sich mit dem ganzen Thema Social Media nicht auskennt und dann halt teilweise vielleicht gar keine Ahnung hat, was Instagram ist, man urteilt spricht über eine Sache, wo er nicht mal weiß, was es eigentlich ist. Also es gibt an allen Ecken und Enden irgendwelche Probleme, die gelöst werden müssen, aber die müssen halt irgendwann gelöst werden. Also wir merken ja, dass es jetzt soweit ist, dass viele nicht wissen, was sie tun sollen und da muss halt jetzt einfach mal was passieren.
Ja, okay. Jetzt wollte ich dich vor was fragen. Genau, Wann war eigentlich der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, hey, ich werde jetzt Veganer? Oder bist du eigentlich 100% Veganer oder bist du eine Mischform?
Ich bin 100% Veganer.
Okay. Und wann kommst du dazu?
Im Endeffekt, dann waren das jetzt vor circa, ich glaube, bei 1,5, 2 Jahren sowas müsste es gewesen sein. Das war ich aus einer Laune raus. Oder 1,7, 8, 7 Monate, egal. Auf jeden Fall war es so, dass ich mit einem Kumpel zusammen gesagt habe, hey, neues Jahr, lass mal was ausprobieren. Und ich habe damals gesagt, lass doch mal 3 Monate vegetarisch ausprobieren. Weil davor war ich der komplette Fleisch, also wirklich 7 Tage die Woche Fleisch. Und dann hat er zu mir gesagt, lass gleich Veganer machen. Und ich dachte, er meint so zum Spaß. Und ich so, ja, okay, machen wir. Wirklich, haben wir es gemacht. Und ich habe so nach 30, 40 Tagen habe ich so festgestellt, irgendwie komme ich eigentlich sehr gut damit klar. Also mir fehlt wenig. Und ich habe mich auch mit dem Thema viel auseinandergesetzt, gerade mit dem Thema Tierleid und das Ganze drumherum. Also und habe dann für mich festgestellt, dass ich sagen muss, hey, mir fehlt nicht so viel, dass ich sagen muss, ich muss jetzt wieder Fleisch essen oder ich muss ein tierisches Produkt essen. Ich sage dann, ich habe für mich selber entschieden, dass ich nicht aufgrund von einem Geschmackserlebnis möchte, dass irgendein Tier leidet zum Beispiel. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, deswegen bin ich Veganer und ich bleibe es auch.
Okay. Und hast du irgendwelche Verbesserungen gemerkt? Viele sagen ja immer, ja, nach mehreren Wochen, sie fühlen sich fitter oder es beginnen irgendwelche Veränderungen. Oder manche, ich kenne auch welche, die waren zuerst Vegetarier, dann Veganer und dann essen sie vielleicht irgendwie wieder ein Fleisch oder gehen ein bisschen zurück und dann merken sie auf einmal, klar, weil der Körper es ja auch nicht gewöhnt ist, hey, ihnen geht es erstmal schlecht oder der Magen rebelliert, ja, aber hast du irgendwelche positiven Effekte gespürt?
Also ich muss sagen, es hat sich für mich sehr wenig verändert, also weder ins Positive noch ins Negative, wo ich sagen muss, was besser geworden ist, ist mein Hautbild. Also da habe ich gemerkt, okay, es ist schon eine Ecke besser geworden. Kann gut dran liegen, dass ich halt Milchprodukte weggelassen habe und viele ja auf Milchprodukte einfach nicht gut reagieren. Aber sonst muss ich sagen, so diesen positiven Effekt, den ganz viele haben, habe ich jetzt nicht. Gerade was so das Gesundheitliche angeht. Also viele schwärmen mir immer, ja, ich bin Veganer und bin auch Veganer geschrieben und fühle mich jetzt so viel fitter und toller. Ich habe mich davor gut gefühlt und ich fühle mich jetzt auch gut. Aber ich mache es halt hauptsächlich aus einem ethischen Grund und ja, genau. Also von daher, da ist nicht so viel passiert aus dem gesundheitlichen Fall.
Okay. Nochmal zurück zu deinem Kanal und jetzt auch so zu Kooperationsanfragen, die du ja bestimmt auch schon bekommen hast. Was hast du denn da bis jetzt so allgemein Positives erlebt, aber auch was Negatives? Kannst du dazu was sagen?
Also positiv muss ich sagen, also viele größere Firmen gehen gut an das Ganze ran. Also die haben ein klares Anschreiben, die sagen dir, hey, wir würden ja kooperieren, bitte schick uns dein Media-Kit oder deine Insights, mach uns ein Angebot und komm dann auf dich zu. Danach kriegst du eine feste Vorstellung, was sie möchten, du sprichst mit ihnen ab, was sie bekommen und so hat eine Kooperation abzulaufen, finde ich. Was negativ war, sind einerseits natürlich die Anfragen, wo du gesagt bekommst, hey, ich schicke dir ein Müsli oder einen Drink und dafür machst du halt irgendwie 5 Posts oder sowas. Aber andererseits auch die Anfragen, wo dann du im Vornherein was absprichst und du aber im Nachhinein noch 4, 5 andere Produkte. So, wo ich mir denke, dafür macht man das doch am Anfang. Du erwartest ja auch von mir, dass ich meine Arbeit liefere. Also erwarte ich von dir auch, dass du dich an das hältst, was wir ausgemacht haben. Ja, und Von daher, es gibt in jedem Bereich gute und schlechte. Auch bei den Influencern gibt es bestimmt welche, die dann viel zu spät liefern, die gar nicht liefern, die sich nicht dran halten. Muss ich aber sagen, ich hatte bis jetzt oft, also noch selten den Fall, dass ich sage, wir haben jetzt nicht einen Vertrag unterschrieben und dann wurde nicht bezahlt oder sowas. Das ist bis jetzt eigentlich immer alles gut gelaufen. Aber irgendwann fliege ich vielleicht auch auf die Fresse, wenn ich keinen Vertrag unterschreibe. Bis jetzt ist es noch nicht passiert.
Ja gut, wir machen immer Verträge mit den Influencern, weil ich auch sage, sind beide Seiten einfach abgesichert, wo nochmal drin steht, ey, was ist denn das Thema, was wollen wir vermitteln, was wurde aber auch abgesprochen. Also wir sprechen auch mit denen 1:1, dann, weil wir halt einfach ja auch diese relevanten Inhalte vermitteln wollen, nicht dieses Produktblabla, weil wir aber auch dem Influencer auch die Möglichkeit geben, es so rüberzubringen, wie er einfach auch es gerne seiner Community vermitteln will, weil wer kennt besser seine Community wie der Influencer? Auf der anderen Seite finde ich manche auch immer wieder lustig, die dann so irgendwie so sagen, so, ja, ich mache dann genau 3 Stories oder sowas, also dieses so extreme Festhalten und dann die 4. Story kostet aber mehr, wo ich auch so sage, hey, das sind 30 Sekunden, mach doch einfach das authentisch und wenn du nachher 2,5 Minuten sprichst, dann sprichst du 2,5 Minuten und wenn du halt 45 Sekunden sprichst, 45, aber sich schon hinzusetzen und zu sagen, okay, ich muss jetzt dem Kunden oder Agentur 6 Stories je 30 Sekunden irgendwie verkauft und jetzt setze ich mich so hin, dass ich alles in diese 6 kleinen Stories reinbaue. Ja, also das finde ich dann auch wieder lächerlich.